The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 16. Dezember.
Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt!
77 Jahre nachdem Ernst Reuter diesen Satz gesprochen hat, schaut die Welt erneut auf Berlin. Ging es damals um den Widerstand gegen die sowjetischen Besatzer, die West-Berlin abgeriegelt hatten, mit dem Ziel, die gesamte Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen, so geht es heute um den Widerstand gegen ein imperialistisches Russland, das in der Ukraine Grenzen mit militärischer Gewalt verschieben will. Damals waren es die USA, die an der Seite der Eingekesselten standen, die Gegenwehr mit einer Luftbrücke unterstützten. Heute sehen die USA ihren Platz nicht mehr an der Seite des Angegriffenen. Am Konferenztisch im kleinen Kabinettssaal des Kanzleramts saß die ukrainische Delegation mit Friedrich Merz an der einen Seite des Tisches, die amerikanischen Gesandten an der anderen. Dieses Bild erzählt vom Ende dessen, was Friedrich Merz am Wochenende in seiner Rede auf dem CSU-Parteitag Pax Americana genannt hat.
Liebe Freundinnen und Freunde, die Jahrzehnte der Pax Americana sind für uns in Europa und auch für uns in Deutschland weitestgehend vorbei. Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Und so wurde in Berlin zuvorderst nicht unter Partnern eine gemeinsame Strategie im Umgang mit Russland ausgehandelt, sondern vielmehr unter Interessensvertretern das Schicksal der Ukraine verhandelt. Diese neue Wirklichkeit zu benennen, ist das eine, mit ihr umzugehen, das andere.
Das Schicksal der Ukraine ist das Schicksal von ganz Europa. Und insofern ist es eine zentrale Aufgabe, und so habe ich sie angenommen, die Ukraine eng zu unterstützen in den Verhandlungen, die gerade in diesen Tagen hier in Berlin stattfinden.
Auch wenn die Verhandlungen vor allem zwischen der Ukraine und den USA stattgefunden haben, ermöglicht und initiiert hat sie der Bundeskanzler. Und damit hat er die Europäer zurück ins Spiel gebracht und zugleich die Führung der europäischen Staaten übernommen, die sich weder von Russland noch von den USA auseinanderdividieren lassen wollen. Noch in der vergangenen Woche war nicht eindeutig, wie sich Merz angesichts der neuen nationalen US-Sicherheitsstrategie positioniert. Richtung Trump hatte er nach Bekanntwerden der Sicherheitsstrategie erklärt.
Ich sage in meinen Gesprächen mit den Amerikanern, America first is fine, aber America alone kann nicht in eurem Interesse sein. Ihr braucht auf der Welt auch Partner. Und einer der Partner kann Europa sein. Und wenn ihr mit Europa nichts anfangen könnt, dann macht wenigstens Deutschland zu eurem Partner.
Das waren nicht die Sätze eines Europäers. Da redete ein Kanzler dem Bilateralismus das Wort. Seine Ansprache gestern auf der deutsch-ukrainischen Wirtschaftskonferenz setzte dann einen anderen Ton. Da appellierte er an ein Europa, das zusammensteht und beweisen muss, dass es bereit ist, seinen Beitrag zu leisten für die Ukraine, die ja auch Europas Sicherheit verteidigt. Es geht um das eingefrorene russische Vermögen, das genutzt werden soll, um die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland zu finanzieren. Am Donnerstag entscheidet darüber der EU-Rat. Merz steht hier an der Spitze derjenigen, die die Gelder für Kiew freigeben wollen. Und Deutschland ist auch bereit, einen gewichtigen Anteil bei der Absicherung des finanziellen Risikos zu übernehmen.
Wenn uns das nicht gelingt, dann wird die Handlungsfähigkeit dieser Europäischen Union über Jahre, wenn nicht über längere Zeit als nur kurz, massiv beschädigt sein. Und wir werden damit der Welt zeigen, dass wir in einer so entscheidenden Stunde unserer Geschichte nicht in der Lage sind, zusammenzustehen und zu handeln, um unsere eigene politische Ordnung auf diesem europäischen Kontinent gemeinsam zu verteidigen.
Es sind die Worte eines europäischen Anführers an einem Tag, an dem die Völker der Welt auf Berlin geschaut haben. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wie es weitergeht nach dem Ukraine-Gipfel von Berlin, das bespreche ich mit der Sicherheitsexpertin Dr. Claudia Major.
Es ist hervorragend, dass wir eine amerikanisch-ukrainisch-europäisch konsolidierte Position haben, aber es steht und fällt mit Russland.
Außerdem, Anne Schwedt an der Wall Street analysiert die Börse für uns. Die Literaturwelt feiert eine Ikone, die niemals aus der Mode zu kommen scheint. Und wir gedenken eines Fernsehformats, das auf rührende Weise nur ein Ziel verfolgte: den bundesdeutschen Zuschauern gute Laune zu machen. Eine Bewertung der vergangenen zwei Tage in Berlin, die hören wir heute Morgen von Dr. Claudia Major. Sie ist Senior Vice President in der Denkfabrik German Marshall Fund. Die Politikwissenschaftlerin ist eine der wichtigsten Stimmen seit dem Start der russischen Invasion in der Ukraine. Mit ihrer Expertise ordnet sie den Krieg ein und diskutiert Möglichkeiten, aber auch Grenzen von Diplomatie und Friedensplänen. Unser Gespräch vom späten Abend, das hören Sie jetzt. Hallo, Frau Major.
Hallo, ich grüße Sie.
Frau Major, nach den Gesprächen zwischen den USA und der Ukraine in Berlin ist die Chance auf einen echten Friedensprozess da. So hat es zumindest Bundeskanzler Friedrich Merz formuliert. Schätzen Sie die Lage genauso ein?
Ich wünsche mir das sehr. Im Endeffekt hängt es davon ab, was Russland mit diesem konsolidierten europäisch-ukrainisch-amerikanischen Proposal machen wird. Es ist wirklich ein Fortschritt, dass Ukrainer, Amerikaner und Europäer sich an einen Tisch setzen, dass sie es offensichtlich geschafft haben, einen Vorschlag gemeinsam abzustimmen und gemeinsam zu vertreten. Andererseits ist so ein Vorschlag ja gleich Makulatur, wenn Russland den ablehnt. Das heißt im Endeffekt, ob das jetzt wirklich zu einem belastbaren Friedensprozess führt, zu einem Waffenstillstand und dann zu einem belastbaren Friedensprozess, hängt im Endeffekt von Moskau ab. Also der Ball, kann man sagen, ist im russischen Feld.
Hängt er nur von Moskau ab oder hängt er auch davon ab, ob die Amerikaner tatsächlich bereit sind, Druck auf Moskau auszuüben, um an Verhandlungen mit Selenskyj und den Europäern überhaupt teilzunehmen?
Natürlich. Wir haben in den letzten Tagen aus Moskau gehört, dass sie von dem letzten 20-Punkte-Plan nicht sehr begeistert waren und ihn letztlich abgelehnt haben. Die Frage wird also sein, wenn sie mit dem Ergebnis der jetzigen Verhandlungen in Moskau mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, was werden die USA machen? Werden sie Druck ausüben? Oder werden sie sagen, gut, dann üben wir doch wieder Druck auf die Ukraine auf?
Es ist ja die sogenannte Koalition der Willigen, die da für Europa verhandelt. Und wenn wir jetzt mal auf die Ergebnisse der Gespräche kommen, Friedrich Merz hat gesagt, man sei sich einig, dass die Ukrainer, Europäer und Amerikaner einen Waffenstillstand gemeinsam erarbeiten würden. Sind die Europäer damit jetzt eine feste Größe in den künftigen Verhandlungen? Und welchen Einfluss können sie überhaupt auf diese Verhandlungen haben?
Ob sie eine feste Größe sind, das wissen wir nicht. Was wir wissen seit Januar 2025, seit dem Amtsantritt von Trump, dass es ein großes Auf und Ab ist. Letztlich können wir seit Januar beobachten, dass Trump zwei Arbeitsstränge verfolgt. Den Krieg in der Ukraine zu beenden, das scheint sein ehrlicher Wunsch zu sein. Und der zweite Arbeitsstrang ist eine versuchte Normalisierung der russisch-amerikanischen Beziehungen. Und diese beiden Arbeitsstränge gingen mal mehr, mal weniger voran, aber sie liefen immer parallel. Und was wir sehen seit Februar ist eigentlich so eine Wellenbewegung. Trump möchte, dass es vorangeht. Dann gibt es so eine Art Pseudo-Zugeständnis von Russland. Es gibt dann Gespräche in Istanbul, dann gibt es einen Gipfel in Alaska. Aber es gibt keine belastbaren Ergebnisse. Oder anders formuliert, Russland hat bislang jeden Vorschlag, der nicht auf russischen Sieg hinauslief, abgelehnt. Und eigentlich stehen wir jetzt an dem Punkt, an dem wir schon ein paar Mal standen. Sind die USA bereit, Druck auf Russland auszuüben oder nicht? Erste Frage. Und zweite Frage, sind sie bereit, in einen langen Prozess einzusteigen? Bislang war das immer wie so ein Strohfeuer. Da war mal so ein Treffen in Alaska, buff, danach kam nichts. Es gab ein paar Treffen in Istanbul, da kam auch nichts raus. Also sind sie bereit, Druck auszuüben? Sind sie bereit, diesen Prozess mit all seinen Höhen und Tiefen langfristig durchzustehen? Und sind sie bereit, sich in einem solchen Prozess langfristig zu engagieren? Da kommen wir auf die Frage von Sicherheitsgarantien, Wiederaufbau, politisch langer Atem. Heute fiel im Rahmen der sehr umfangreichen Berichterstattung ein Satz, den ich bemerkenswert fand. Irgendjemand sagte, der amerikanischen Delegation sei aufgefallen, wie komplex dieser Fall wäre und wie detailliert man diese Fragen beantworten müsste und dass es doch ein umfangreicheres Thema war. Und das wirkte auf mich wie eine sehr diplomatische Art und Weise. Wir haben mal erklärt, dass es ein hochkomplexer Krieg ist und dass man den nicht so einfach oder pseudo einfach à la Gaza lösen kann, was ja auch nicht funktioniert.
Neu ist ja, dass die Europäer sich jetzt erstmals zu Sicherheitsgarantien verpflichtet haben. Also die Europäer haben sich in einer gemeinsamen Erklärung für eine multinationale Truppe für die Ukraine ausgesprochen. Es geht um eine von Europa geführte, aus Beiträgen williger Nationen bestehende Truppe, die von den USA unterstützt wird. Und diese Truppe, so heißt es, werde bei der Regeneration der Ukraine, der Sicherung des Luftraums der Ukraine und der Gewährleistung sicherer Meere helfen, auch durch Operationen innerhalb der Ukraine. Das ist weitgehend, aber bisher ist es nur eine Erklärung der Europäer. Von den USA gibt es dazu noch gar keine Bestätigung, was ihre Unterstützung angeht.
Also es ging heute bei den Verhandlungen um die drei großen Knackpunkte. Territorien, Sicherheitsgarantien, Finanzierung, Wiederaufbau, das sind die eingefrorenen russischen Vermögenswerte. Das ist der gesamte Basket Sicherheitsgarantien. Und diese Multinational Force Ukraine ist auch nicht wirklich neu. Darüber reden wir auch schon seit Monaten. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 25, als die Amerikaner gesagt haben, Ukraine wird kein NATO-Mitglied, es wird keine NATO-Truppen zur Absicherung eines Waffenstillstands geben. Das ist die Aufgabe von euch, lieben Europäer. Haben die Franzosen und Briten die Koalition der Willigen gegründet. Da gab es ganz viele Treffen in Paris und in London, wo sie überlegt haben, wie sie einen Waffenstillstand absichern können, wenn die Amerikaner nicht mitmachen wollen. Und aus diesen Planungen, die seit Februar laufen, ist die Multinational Force Ukraine hervorgegangen. Da gibt es sogar ein Hauptquartier in Paris, wo die Leute, wo die Militärs planen und überlegen. Die Generalstabschef der Franzosen und Briten waren in der Ukraine zum Planen. Alle mussten einmelden, womit sie gerne beitragen möchten. Und diese Multinational Force Ukraine hat die Seedimension, vor allen Dingen das Schwarze Meer, das ja aufgrund der Konvention von Montreux nicht so einfach befahren werden kann. Und da soll die Türkei den Hut aufhaben. Dann gibt es die Luftdimension. Dann gibt es die sogenannte Demonstration Force, also eine westliche Truppenpräsenz in der Ukraine. Und es gibt die Regeneration, da geht es darum, die ukrainischen Streitkräfte aufzubauen. Was in dieser Erklärung drinne steht, ist eigentlich nur das Festschreiben des Debattenstandes in der Koalition der Willigen, die sich regelmäßig trifft.
Dass das jetzt aber als schriftliche Erklärung ausgerechnet an dem Abend vorgestellt wird, an dem in Berlin europäische Staats- und Regierungschefs zusammenkommen mit den Verhandlern der USA und mit Volodymyr Zelensky. Ist das der Versuch, es in diese Gespräche einzubinden, um dadurch die USA fast zu verpflichten, Unterstützung zu gewähren? Also es geht mir um den Rahmen, in dem jetzt diese Erklärung öffentlich wurde.
Ja, der Rahmen ist in der Tat wichtig, weil in der Erklärung verschiedene Punkte zusammenkommen. Dort ist zum Beispiel auch die Frage der Deckelung der ukrainischen Streitkräfte enthalten. Da steht Friedenszeiten permanent eine Stärke von 800.000 Soldatinnen und Soldaten. Es steht nichts zu Kriegszeiten. Was also man auch verstehen kann, außerhalb von Friedenszeiten gibt es keine Deckelung mehr. Und es gibt auch noch einen weiteren Punkt, wo es darum geht, dass ein von den USA geführter Mechanismus zur Waffenstillstandsüberwachung und Verifikation besprochen wurde. Also wir sehen, dass verschiedene Elemente von einer Absicherung der Ukraine diskutiert worden ist. Denn worum geht es? Es geht darum, dass ein Waffenstillstandsabkommen rechtlich bindend sein muss, dass irgendjemand darauf achten muss, dass es wirklich eingehalten wird. Und wenn es gebrochen wird, dass es sanktioniert wird. Und dahinter ist die große zentrale Frage, wer stellt sicher, dass bei einem nächsten Angriff Russlands auf die Ukraine irgendjemand dieses Land verteidigt oder dass ein nächster Angriff abgewehrt werden kann. Aus ukrainischer Perspektive stellt sich die Frage, wie der nächste Krieg verhindert werden kann. Ein schlechter Waffenstillstand, ein schlechter Friedensvertrag ebnet eben nicht den Weg zum Frieden, sondern ist nur eine Atempause bis zum nächsten Krieg. Wenn man sich die Zeit anschaut, von 2014, Minsker Abkommen, bis 2022, kann man eigentlich sagen, es war nur eine lange Atempause zwischen einem Krieg und dem nächsten Krieg, in der die russischen Streitkräfte sich wieder aufstellen konnten, weil die russischen Intentionen sich nicht verändert haben. Wenn also die Bedrohung immer noch da ist, ist die Frage der Absicherung so zentral. Wer schützt die Ukraine vor dem nächsten Angriff? Sagen wir dann wieder, wir helfen euch gerne, aber Und deswegen sind die ganzen Elemente, die in der Erklärung von heute enthalten sind, also Unterstützung der Ukraine beim Aufbau der Streitkräfte, die Koalition der Willigen, also die Multinational Force Ukraine, der von der US geführte Mechanismus zur Waffenstillstandsüberwachung. Das sind alles Versuche, die Ukraine langfristig zu schützen und damit auch den Rahmen für den Wiederaufbau und eine wirtschaftliche Zukunft zu geben.
Dafür braucht es die Amerikaner. Und wenn man jetzt mal zusammenfasst, was in den vergangenen 2 Tagen in Berlin geschehen ist, dann hat es große Worte gegeben und große Bilder. Aber es ist offen, ob auch große Taten folgen.
Es ist hervorragend, dass wir eine amerikanisch-ukrainisch-europäisch konsolidierte Position haben. Aber es steht und fällt mit Russland. Und wenn Russland diese 20 Punkte oder diese wie auch immer wie viele Punkte ablehnt, sind wir back to square one.
Frau Major, ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung.
Ich danke für das Gespräch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wacht Anne Schwedt mit Argusaugen über die Wall Street. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne. Wie läuft es denn diese Woche bisher an den Börsen?
Hallo Dagmar. Ja, der Wochenstart an der Wall Street war eher holprig. Alle 3 großen Indizes haben leicht nachgegeben. Der S&P 500 0,2%, der Dow Jones 0,1% und der Nasdaq Composite 0,6%. Hauptbremsklotz waren wieder mal die großen KI-Lieblinge. Broadcom fiel mehr als 5%, Oracle über 2% und auch Microsoft rutschte mit nach unten. Anleger nehmen einfach nach der Rallye weiter Gewinne aus dem KI-Trade mit und schichten in konjunktursensiblere Branchen wie zyklischen Konsum, Industrie und Gesundheitswerte um. Trotzdem ist die Stimmung nicht grundsätzlich gekippt. Viele Profis sehen die aktuelle Schwächephase bei Tech und KI eher als gesunde Korrektur innerhalb einer noch intakten Aufwärtsbewegung und setzen weiter auf die großen Magnificent Seven, weil sie ja bei jedem zusätzlichen Umsatzpunkt ihre Margen besonders stark ausweiten können. Entscheidend für den weiteren Verlauf in der Woche dürften jetzt die nachgereichten Konjunkturdaten werden. Heute zum Beispiel kommen die im Shutdown verspäteten Arbeitsmarktzahlen für November und die Einzelhandelsumsätze und dann später in der Woche folgt der Verbraucherpreisindex. Fallen diese Daten zu schwach aus, dann könnte das für neue Zinssenkungsfantasien sorgen. Sind sie überraschend stark, dann steigt das Risiko, dass die aktuelle Verschnaufspause an der Börse noch etwas länger dauert, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass eine Revolution nicht laut sein muss, um zu gelingen. Manchmal braucht es überhaupt keinen Ton, sondern nur das geschriebene Wort. Das hat Schriftstellerin und Pionierin Jane Austen früh erkannt. Was sie nicht öffentlich sagen durfte, das schrieb sie zwischen den Zeilen. In einer Zeit, in der Frauen rechtlich kaum existent waren, waren Jane Austens Romane Stolz und Vorurteil, Emma, Sinn und Sinnlichkeit das Brennglas gesellschaftlicher Konventionen. Tradition, Hierarchien, Rollenzuweisungen. All das, was Frauen klein hielt. Und Jane Austen entwarf ein paralleles Universum. Eines, in dem Frauen im Mittelpunkt stehen. Sie machte ihre Protagonistinnen zu denkenden, selbstentscheidenden Subjekten. Ihre Heldinnen, sie kämpfen nicht mit Schwertern, sondern mit Urteilskraft. Sie irren, lernen, widersprechen. Und genau darin lag das Revolutionäre. Dass diese Revolution leise blieb, war aber kein Zufall. Jane Austen veröffentlichte ihre Werke anonym. Denn Schreiben galt als männliche Domäne und doch war ihr die Bedeutung ihrer Arbeit bewusst. Mit oder ohne Namen auf dem Buchcover leistete Jane Austen die Vorarbeit der Tabubrüche, von denen andere später profitieren sollten. Heute feiern wir 250 Jahre Jane Austen. An diesem Tag im Jahr 1775 wurde sie in einem kleinen Dorf im englischen Hampshire geboren. Zum Jubiläum hat die Biografin und Zeitjournalistin Else-Marie Maletzke ein Buch über die Autorin geschrieben und sie beschreibt Jane Austen so.
Sie ist nicht weit rumgekommen, sie hat keine große Bildung gehabt, aber sie hat sehr viel gewusst. Sie war wirklich eine hervorragende Beobachterin und sie war sehr intelligent und sie war sehr, sehr schnell im Kopf. Und sie war das größte satirische Talent Ende des 18. Jahrhunderts.
Mit ihr hat meine Kollegin Pia von Versibel in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt gesprochen.
Das hat ja auch was, vielleicht will ich da jetzt zu viel Emanzipation drin sehen, aber das hat ja auch was Emanzipiertes zu sagen, aha, hier kann ich einen guten ökonomischen Move machen.
Ja, so Wirbelwindromanzen, das geht schief bei Austen. Es braucht ein solides Fundament und das ist ja auch gar nicht so weltfern, ne? Weltfremd, dass man sagt, die beiden müssen einigermaßen gesichert sein, um glücklich zu werden. Denn wenn man nur am Hungertuch nagt und sich elend fühlt und ein Kind nach dem anderen kommt, das kann nichts werden.
Das vollständige schriftliche Interview finden Sie auf unserer Website thepioneer.de und in der App. Der Link steht in den Shownotes dieses Podcasts. Also, Happy Birthday Jane Austen, eine Schriftstellerin wie die biblische Weltenschöpfung. Am Anfang war das Wort.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass es schon 25 Jahre her ist, dass die allerletzte Folge der ZDF-Hitparade über die Bildschirme der Nation flimmerte. Dabei war die Show bei Ausstrahlung ihrer finalen Folge im Jahr 2000 schon ein echter Dinosaurier. Das erste Mal erschien die Musiksendung 31 Jahre zuvor, im Januar 1969. Das Konzept, es war simpel. Aufstrebende Schlagerkünstler traten nacheinander auf. Die Zuschauer konnten dann per Postkarte für ihren Favoriten abstimmen. Künstler, die dreimal hintereinander in der Sendung dabei waren, sie waren dann raus. Ausgedacht hatte sich das Ganze die Moderatorenlegende Dieter Thomas Heck. 15 Jahre lang war er das Gesicht der Hitparade. Seine Idee, er wollte eine Show nur mit deutschen Texten. Ein Wagnis, denn selbst damals galt der Schlager als konservativ. Wer hip war, der hörte Beatles, Stones und The Velvet Underground. Aber immerhin, die Namen vieler Schlagerstars klangen international mysteriös. Peggy March, Daisy Dorr oder Roy Black. Das verhieß zumindest vom Namen her die weite Welt. Das deutsche Publikum jedenfalls liebte es, wenn Dieter Thomas Heck einen Samstag im Monat live aus dem Berliner Union Filmstudio die Hitparade moderierte. Bis zu 21 Millionen Zuschauer brachte die Show vor den Fernseher.
Samstag, 19. Februar, 18 Uhr, 45 Minuten und 16 Sekunden. Hier ist zum 31. Mal Berlin. Zum 31. Mal heißt es, hier ist sie, ihre deutsche Hitparade.
Hecks Sprechtempo war legendär. Am Ende der Sendung, wenn er die Fernsehcrew ansagte, da klang es, als wäre man mit dem Finger auf der Vorspultaste hängen geblieben.
Und das wäre es gewesen. Hier ist wie immer unser Team. Kamera Rudolf Jakob, Jochen Kasten, Peter Lipschitz, Martin Strauß und Wolfgang Fritzberg. Bildschnitt Hannelore Lipschitz, Bildtechnik Joachim.
Über die Jahre machte die ZDF-Hitparade viele Veränderungen durch. Sendezeit und Titelmelodien wurden geändert. Auf Dieter Thomas Heck folgten die Moderatoren Viktor Worms und Thomas Hübner. Die Live-Auftritte wechselten zu Playback und wieder zurück. Die Abstimmungen erfolgten ab 1982 per Teledialog statt Postkarte und irgendwann waren sogar englische Texte erlaubt. Im Jahr 2000 war dann trotzdem Schluss. In der allerletzten Folge traten zwei Künstler auf, die über die Jahre die meisten Auftritte in dem Format ansammeln konnten. Roland Kaiser und Nicole. Und so endete die Sendung, die sich für viele Deutsche so vertraut und wohlig anfühlte, wie eine abgegriffene Kuscheldecke. Also, in Memoriam an ein Stück deutsche Fernsehgeschichte.
Hey, komm unter meine Decke. es dir bequem, bis ich dich dann wieder wecke. Soll es dir nicht schlecht ergehen?
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Du brauchst dazu nur etwas Mut. Und wenn ich mich nach dir recke und strecke, dann wirst du sehen, wie gut dir das tut.